Europapolitik. Wer hat die Macht in der EU?
Eine Podcast-Reihe von Karin Krammel, Journalistin und Europaabgeordnete von 2004 bis 2009.
Heute zu Gast Dr. Angelika Winzig. Sie ist seit 2019 im Europaparlament. Sie ist Unternehmerin eigentlich, aber schon seit Jahren politisch engagiert. Und hier im Europaparlament führt sie die größte Delegation unter den Österreichern an, nämlich die ÖVP-Delegation mit 7 Mitgliedern. Macht dich das bereits mächtiger als andere?
Ich glaube, von Macht kann man da überhaupt nicht sprechen. Das ist eine ehrenvolle Aufgabe, die Gruppe zu koordinieren und gemeinsame Entscheidungen zu treffen, gemeinsam alles abzustimmen. Das macht sehr viel Spaß und ja, ich mache das wirklich gerne.
Aber macht es zum Beispiel auch jetzt für die Wähler einen Unterschied, wenn jetzt die ÖVP die größte und stärkste Delegation hat unter den Österreichern? Macht es einen Unterschied für Österreich aus eigentlich?
Ja, wenn man für bürgerliche Ideen steht, wenn man für Ideen der Mitte steht und wenn man für eine Politik mit Hirn, Herz und Hausverstand steht, dann glaube ich, sind wir an der richtigen Adresse bei uns.
Aber ich glaube, das würden ja sehr viele Parteien von sich sagen, oder?
Mag sein, aber das ist so doch unser Credo.
Aber weil du das jetzt so ansprichst, du hast ja einen Abgeordneten in deiner Delegation, der manchmal ausschert. Das ist nämlich ein Altforderer, der ist schon seit 1999 hier und der stimmt manchmal anders ab. Ist das möglich in einem Parlament? Weil das wäre zum Beispiel, du kommst ja auch vom Nationalrat, das wäre ja eigentlich in Österreich ein bisschen ein Fauxpas, oder?
Nein, es ist in Österreich nicht unmöglich, aber es ist nicht üblich. Es ist ja auch das System ein anderes. In Österreich gibt es ja quasi eine Koalition und da stimmt man sich schon vorher relativ gut ab. Erstens einmal mit dem Koalitionspartner und vorher natürlich auch schon in den eigenen Reihen. Und da ist es so, das kann ja jeder im Prinzip abstimmen nach seinem Wissen und Gewissen. Und da kann es halt sein, dass manche da mal dagegen stimmen und meistens ist aber die Mehrheit dafür.
Also findest du das als angenehm, dass es hier so ist im Europäischen Parlament? Weil das ist ja eigentlich etwas, wenn Laien über Politik nachdenken, dann glaubt man ja, dass das sehr oft der Fall ist, dass man es nach eigenem Wissen und Gewissen abstimmt. Und dann ist es halt dann doch, das hat man erklärt, als Österreicher gibt es den Clubzwang und so weiter und hier gibt es das nicht. Ja? Ist das ein Vorteil oder nicht?
Es ist für den Abgeordneten mehr Aufwand. Also die Koordinierungsarbeit ist wesentlich höher, weil man muss ja immer Verbündete suchen. Und meistens hat man die nicht nur in den eigenen Reihen, sondern auch in anderen Parteien. Und das ist schon aufwendiger für den Abgeordneten.
Jetzt, du sprichst es an, man muss Verbündete suchen. Das, glaube ich, haben ja auch viele nicht die Vorstellung davon, dass eben die ÖVP ist noch dazu Mitglied der stärksten Fraktion hier im Europaparlament. Das ist die Europäische Volkspartei. Und da ist es ja, weil da fällt mir nämlich sofort ein, einer der jüngsten Korruptionsskandale betrifft nicht die ÖVP, sondern die Sozialdemokraten hier, der jüngste halt.
Das betrifft das ganze Parlament in Wahrheit.
In Wahrheit, Eva Kaili. Ja. Aber das, was ich da eigentlich immer vermisst habe in der öffentlichen Berichterstattung ist, eine einzelne Person hat da doch überhaupt nicht so einen großen Einfluss. Wie kommen Menschen außerhalb darauf, jemanden bestechen zu wollen? Das hat ja fast keinen Sinn, weil was macht die einzelne Stimme dann aus?
Die einzelne Stimme hat zum Beispiel als Berichterstatter schon einen großen Einfluss. Also zum Beispiel, ich war Chefverhandlerin bei der Roaming Regulation. Da hat man sehr große Möglichkeiten zu gestalten. Und da kann es schon sein, dass sich Leute andocken wollen oder Stakeholders andocken wollen, NGOs andocken wollen, die da Einfluss nehmen wollen. Aber ich glaube, muss auch die Stärke eines Abgeordneten sein, dass er die Grenzen aufzeigt und auch weiß, wo diese sind.
Das auf jeden Fall. Ich habe aber schon auch rausgehört bei anderen Interviews, dass dieser Lobbyismus, diese vermeintliche Einflussnahme ja oft auch ein sich Informationen holen ist. Das habe ich als Europaabgeordnete auch selbst miterlebt, weil man wird mit so vielen Gesetzesvorschlägen konfrontiert, man ist ja kein Wunderwuzi, man braucht da die verschiedenen Meinungen dazu, um sich eine eigene Meinung zu bilden.
Ja, auf alle Fälle, das ist ganz wichtig, dass man sich die Meinungen einholt, das machen wir auch. Und das ist ein aufwendiger Prozess, aber es ist wirklich wichtig. Aber wie gesagt, man muss auch wissen, wo sind die Grenzen der Einflussnahme.
Wie du da das erste Mal reingekommen bist, 2019 bist du reingekommen in dieses Haus. Was hast du für Vorstellungen gehabt? Was hast du für Ziele gehabt? Und wie waren dann das Aufeinanderprallen dann deine Vorstellungen und die Realität?
Ja, ich war ja schon ein bisschen vorgebrieft durch das nationale Parlament. Aber natürlich war es eine große Umstellung. Erstens einmal mit 27 Nationen und auch wie die einzelnen Nationen und oder Delegationen agieren. Ich habe mir gedacht, ich komme da in unsere Fraktion rein und das ist alles durcheinander gemischt. Nein, da sitzen wirklich 3 Schwedenparteien nebeneinander und dann sitzen die nebeneinander und die stimmen sich zuerst untereinander ab und dann geht's eigentlich erst in die große Runde. Also ich habe mir das viel mehr durchmischter vorgestellt und das ist es nicht.
Also gibt's doch wieder so ein
diese nationalen Gruppen, die gibt's in jeder Fraktion und dass man das.
Und wer hilft da zu wem? Also was sind das so natürlich?
Das ist unterschiedlich. Zum Beispiel beim Thema Atomkraft verstehen wir uns mit den Schweden nicht so gut. Sonst sind wir mit den Schweden sehr oft einer Meinung. Also, oder wir arbeiten natürlich mit den Deutschen gut zusammen in der Gruppe, ob das die Bayern oder CSU oder CDU ist. Also da haben wir schon halbwegs einen Gleichklang.
Aber man hört bei dir raus, dass es eben ein sehr schwieriges Abwägen ist hier im Haus. Wo sind quasi die Meinungen? Wo könnte man Verbündete finden, um eben, wenn man eine eigene politische Überzeugung hat, die durchzubringen? Also ist das eigentlich eine sehr schwierige Aufgabe? Was braucht es da für Eigenschaften?
Es ist eine schwierige, aber eine sehr spannende Aufgabe. Und ich bin zum Beispiel auch die Vorsitzende von der SME Intergruppe, also von den Klein- und Mittelbetrieben. Das ist eine überparteiliche Gruppe. Und da habe ich mir schon meine Verbindungen geschaffen. Und da arbeiten wir auch überparteilich sehr gut zusammen.
Gut, also es kommt raus, man braucht als guter Europaabgeordneter die Fähigkeit, soziale Stärken eigentlich, eine gewisse soziale Intelligenz.
Ich glaube, das sollte jeder Abgeordnete haben, dass er eine gewisse soziale Kompetenz hat.
Hat nicht jeder.
Aber ich
habe andere auch kennengelernt.
Ich glaube, das ist schon Voraussetzung, diese Bürgernähe und diese Bodenhaftung, die ist mir auch sehr wichtig.
Und was braucht's noch?
Als Abgeordneter? Mhm. Ich glaube, man braucht auch ein bisschen Geduld, die mich nicht so auszeichnet, aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil manche Dinge dauern sehr lange. Und wir haben ja schon vorhin gesprochen, man wird oft erschlagen mit diesen Akten von der Kommission. Also ich glaube, diese Woche haben wir 5 große Berichte, wie wir das nennen, auf dem Tisch. Und ich habe eh schon gesagt, das wird eine Wochenendarbeit und ich glaube, das wird nicht ausreichen, das einmal durchzulesen, weil das haben doch Fachexperten geschrieben, unsere Gesetzesvorlagen. Und da braucht man schon, auch wenn es in technische Details geht, relativ lange das durchzuarbeiten, weil man muss ja da auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen.
Sind das jetzt Berichte, die dich und in deinem Ausschuss quasi angehen? Und musst du das mit allen machen? Schilder mal, was für ein Konvolut an Arbeit da quasi abzuleisten ist und wie du das angehst.
Ja, ich bin ja in 5 Ausschüssen, das ist relativ viel.
Welche Ausschüsse sind das?
Ich bin im Budgetausschuss, im Haushaltskontrollausschuss, 2 sehr wichtige Ausschüsse. Beim ersten geht es ums Geld und beim zweiten, wie kontrollieren wir, dass das Geld der Steuerzahler effizient eingesetzt wird. Und dann habe ich noch den Internationalen Handelsausschuss und dann habe ich noch den Industrie-, Energie- und Forschungsausschuss und dann habe ich noch FAM, also Frauen und Gleichbehandlung.
Und warum hast du dir so viel aufgebürdet?
Ja, das habe ich mich im Nachhinein, frage ich mich das auch tagtäglich. Aber da das wirklich Spaß macht und wirklich also für mich wichtig ist, mich da einzubringen, habe ich mir das aufgebürdet und ich habe jetzt in jedem Ausschuss habe ich halt Berichte jetzt, die ich entweder als Schattenberichterstatter oder als Chefverhandler verhandle. Und ja, das ist aufwendig, aber interessant und auch wichtig, dass wir uns da auch als Österreicher einbringen.
Aber da ist ein Punkt, dem möchte ich näher nachgehen, weil du sagst, du bist in vielen Ausschüssen, du hast viele, du bist immer wieder Berichterstatterin oder Schattenberichterstatterin, um das einmal ein bisschen näher zu erklären. Es kommen eben die Gesetzesvorschläge und dann wird in dem Ausschuss bestimmt, wer ist federführend als Berichterstatter an diesem Gesetzesvorschlag quasi
also so beauftragt. Ganz kann man, wie du weißt, so ganz kann man sich das selber nicht aussuchen. Das geht halt nach dem sogenannten Honschen-System, wie
ja, diese Jetzt wird es immer komplizierter, ist, ja. Aber das wird, darauf möchte ich jetzt hinaus. Das wird immer komplizierter. Also man kriegt, im besten Fall ist man in einem Ausschuss und man kriegt einen Gesetzesvorschlag und den darf man wirklich federführend bearbeiten.
Mit den 6 Kollegen der anderen Parteien.
Die 6 Kollegen der anderen Parteien, die werden dann Schattenberichterstatter genannt. Jetzt hast du gesagt, du bist relativ oft. Wie ich damals war, ich war nicht sehr oft. Die haben mich wirklich müssen bemühen, dass ich zumindest einmal Schattenberichterstatterin sein kann. Das ist, hat daran gelegen, dass ich halt als Fraktionslose da irgendwo meandert bin im Europäischen Parlament. Aber du bist eben in der 7-köpfigen ÖVP-Delegation, in der größten, stärksten Fraktion. Liegt's daran?
Nein, es liegt nicht daran. Also erstens einmal ist bei mir die Vielzahl der Ausschüsse und zweitens war ich halt in manchen Bereichen ein bisschen verhaltensauffällig, sage ich mal, dass zum Beispiel im Interausschuss, also Außenhandel, kriege ich immer wieder Sachen, weil der Berichterstatter eben gewisse Sachen an mich weitergibt. Das war jetzt zum Beispiel Fostleber habe ich gemacht, dann habe ich gemacht jetzt das Lieferkettengesetz. Also alles, was so in dieser Ecke ist, das kommt dann immer zu mir. Oder?
Aber warum?
Ja, weil sie mit meiner Arbeit zufrieden waren oder auch im Budget. Ich bin immer für die Europäische Investitionsbank zuständig, ob im Haushaltskontrollausschuss oder im Budgetausschuss. Also ich habe mir da schon so fixe Plätze gesichert von Anliegen oder von Berichten, die mir auch wirklich wichtig sind.
Also sehr fleißig.
Ja, ich meine, dazu bin ich hier und ich arbeite ja gerne. Also mir macht ja das wirklich Spaß.
Gut, also es macht dir Spaß, sagst du.
Ja.
Jetzt kommen diese Gesetzesvorschläge und wenn man die einmal durchliest, du bist Doktor in was? Was hast du studiert?
Ich habe Wirtschaftswissenschaften
studiert. Wirtschaftswissenschaften. Aber sie sind doch sehr juristisch formuliert. Also eigentlich habe ich mir damals gedacht, Jurist sein schadet auch nicht als Europaabgeordneter.
Jurist sein, glaube ich, schadet nie in vielen Bereichen, auch in der Wirtschaft nicht. Aber ja, ich meine, so ein bisschen juristischen Background kriegt man ja schon durch ein nationales Parlament und ja, und das andere kann man sich aneignen. Also ich glaube, man muss nicht Jurist sein.
Und wenn du dann solche Gesetzestexte eben durchackerst und bearbeitest, da kommt es dann worauf besonders an? Also sind die dann oft so geschrieben, dass man sagt, na, da fehlt wirklich Wesentliches oder sind die relativ kompakt, kommen die von der Kommission schon gut durchdacht daher oder ist das unterschiedlich?
Das ist total unterschiedlich. Also es kommt darauf an, welche Ziele man selber hat und welche Ziele die Kommission hatte. Zum Beispiel bei der Roaming Regulation wollte die Kommission nicht wirklich große Veränderungen. Mir war es wichtig, dass wir schon viel Neues da reinbringen, also Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger beim Roaming und auch, dass dieses Streaming besser wird. Also das war mir schon ein großes Anliegen. Und manche Berichte sind aber schon so perfekt von der Kommission. Ja, da gibt's dann nicht mehr viel zu ändern. Oder wo man sagt, okay, im Großen und Ganzen passt es, da habe ich halt dann 10, 15 Abänderungsanträge.
Roaming ist ja etwas, was sehr viele EU-Bürger betrifft. Das verstehen auch sehr viele EU-Bürger, welche Vorteile sie davon haben. Worauf bist du da am meisten stolz? Was hast du da bei dieser Roaming-Reform durchgesetzt?
Ja, dass dieses Roam like at home, wenn man im Ausland ist, genauso sein sollte wie zu Hause. Also, und ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht, dass man da diese Standbilder dann hat, wenn man im Ausland irgendwas arbeiten will. Und das war mir ein großes Anliegen. Und auch dass es einfacher wird für die Betreiber. Da gibt es jetzt eine Plattform, wo sie sich die Informationen runternehmen können. Also da haben wir einiges positiv bewirkt bei der Roaming Regulation. Und auch, wir haben sie auch ausgedehnt auf die Ukraine. Habe ich das mit der Kommission, mit dem Kommissar Breton ausgedehnt, dass die Ukraine da quasi auch günstigere Roaminggebühren hat, weil ich glaube, das sehr wichtig ist für die Kommunikation. Und auch günstigere SIM-Karten, das war uns auch ein großes Anliegen. Und jetzt sind wir gerade dabei, auch auf dem Westbalkan da aktiv zu werden.
Ich höre bei dir raus, dass dir es immer wichtig ist, auch Dinge Bürgern einfacher zu machen. Stimmt es so?
Ja, ist mir sehr wichtig, ist nicht immer einfach.
Ja, darauf möchte ich hinaus. Ja. Ich möchte ein bisschen eine kritische Stimme jetzt von dir hören. Ja. Was würdest du denn sagen, was fehlt denn diesen Institutionen in Europa, dass sie wirklich bürgernäher werden noch?
Ja, was fehlt, ist vielleicht ein bisschen das ganze Konstrukt sehr komplex. Es ist ja die Arbeit im Parlament sehr komplex und ich glaube, es ist schwierig, das sehr einfach runterzubrechen. Man hat da einen Bericht mit weiß Gott wie viele Seiten, hunderten von Seiten. Und das dann in einem Satz runterzubrechen, wo man ja den Bürgerinnen und Bürgern auch Informationen geben will. Ich will ja nicht eine Schlagzeile hinwerfen, wie das manche Parteien hier im Haus machen, ob die richtig ist oder falsch. Ich möchte schon da die Erklärung mitliefern. Und das macht es dann schon, diese Komplexität macht es schon sehr schwierig.
Diese mangelnde Kommunikation und die Schwierigkeit bei der Kommunikation sprechen alle deine Kollegen und Kolleginnen an. Aber eigentlich wäre es doch die Aufgabe von Journalisten. Das ist ja eigentlich das Handwerk der Journalisten, komplexe Dinge zu vereinfachen. Lassen die euch da, glaubst du, zu sehr im Stich? Ich meine, es sind sehr viele Kollegen im Haus unterwegs. Aber also hast du das Gefühl, da könnte man mehr machen?
Also ich glaube, dass die Berichterstattungen vom Europäischen Parlament wirklich okay sind. Aber ich glaube, das ist schon auch Aufgabe von uns, das den Bürgern näher zu bringen. Ich meine, wir sind wahrscheinlich durch unsere Wahlkreise auch viel näher beim Bürger als ein Journalist, der in Brüssel sitzt von irgendeiner österreichischen Zeitung. Also ich glaube, es ist schon unsere Aufgabe, das zu machen. Und manchmal fehlt uns halt auch einfach die Zeit. Wir sind ja von Montag bis Donnerstag in Brüssel oder jetzt in Straßburg und kommen dann heim. Dann hat man zu Hause auch noch ein bisschen was zu erledigen. Man ist im Wahlkreis unterwegs und am Sonntag packt man eh schon wieder, dass man am Montag in der Früh um 7 im Flieger sitzt. Also
bleibt das Zeit für ein Privatleben?
Wenig. Wenig. Also wenn man irgendwas Gröberes zu organisieren hat, wird es schwierig, aber es geht also, und das ist es wert, sage ich mal.
Ja. Was gehört deiner Meinung nach reformiert?
Die Bürokratie. Also wir schaffen es wirklich, und ich habe mir das jetzt diese ganze Periode angesehen, dass man bei jedem Gesetzesentwurf zusätzliche Belastungen. Also da geht es jetzt nicht unbedingt um finanzielle Belastungen, da geht es um Reporting-Verpflichtungen, da geht es um Strafen. Also da sind wir wirklich super unterwegs im negativen Sinn. Und das war auch eines meiner Anliegen, wieso ich unbedingt nach Brüssel wollte oder in die Europäische Union wollte.
Und bringst du da was weiter?
Es ist schwierig, es ist wirklich ein bohrenharter Bretter. Aber wenn man es nicht macht, wird es immer schlimmer.
Hast du Verbündete?
Ich habe Verbündete, vor allem auch in meiner SME-Intergruppe, weil die brauchst du auch parteiübergreifend. Aber es gibt halt manche Parteien...
SME, vielleicht, dass man es kurz erklärt,
das sind die kleinen und Mittelunternehmen. Ja. Aber es gibt natürlich auch Parteien, die überhaupt kein Wirtschaftsverständnis haben und die nicht verstehen können, wieso zusätzlich Belastungen für Unternehmen große Wettbewerbsnachteile bringen.
Oder, ich meine, man könnte sie aber auch sehen, du siehst es von der Sicht der Unternehmer und Unternehmerinnen, aber auch für Bürger sind ja zu große bürokratische Hürden eigentlich sehr lästig, oder?
Eben, also was jetzt bei den Unternehmen ist, kommt ja dann auch irgendwann wieder mal bei den Bürgern an.
Genau.
Und ja, dafür setze ich mich ein, aber das Verständnis ist irgendwie in diesem Haus nicht gegeben, aber...
Aber ist das nicht auch ein Zeichen, also eine Schwachstelle der Demokratie schlechthin, dass es immer komplizierter wird? Weil eben alle Interessen, egal von welcher Seite, Berücksichtigung finden.
Naja, ich glaube, das ist ja Demokratie, dass alles berücksichtigt werden muss. Das macht's komplex, aber ich weiß keine andere Lösung, weil ich glaube, Demokratie, wie wir jetzt gerade jetzt sehen, ist das Wichtigste für unseren Wohlstand, für unser Zusammenleben. Also ich glaube, wir sehen es jetzt in der Ukraine, was da abgeht, und ich glaube, das wollen wir auf keinen Fall.
Ist der Eindruck, den ich habe, vielleicht auch andere haben, dass die ÖVP und vielleicht sogar die gesamte EVP auch von einer sehr proeuropäischen Haltung zu einer europakritischen Haltung langsam wechselt? Ist der richtig oder falsch?
Da fehlen mir ein bisschen wahrscheinlich die Erfahrungswerte, wie das früher hier war. Aber ich meine, man muss schon auch kritisch sein dürfen. Wir waren deshalb trotz Clubzwang, wie du das genannt hast, waren wir das ja auch in der eigenen Fraktion. Man muss sich ja kritisch auseinandersetzen.
Wie nennt man mit das innerhalb einer Partei? Nennt man das nicht Clubzwang?
Ja,
Clubzwang.
Aber nicht nur ich so genannt. Ja. Also wir haben das nie so genannt. Also ja, also ich glaube, das war gar nicht nötig, dass man da das so nennen musste. Nein, aber
Muss sich kritisch auseinandersetzen.
Man muss sich kritisch auseinandersetzen. Und wenn das in Richtungen geht, wo ich sage, das geht sich nicht aus. Also wie jetzt wieder bei dieser Gebäudeeffizienzgeschichte, wenn da steht, wir müssen jetzt sofort 300.000 Häuser sanieren, am Tag 100 Stück. Wir haben fehlende Mitarbeiter, wir haben fehlende Rohstoffe im Baugewerbe durch die Lieferketten, wir haben jetzt schon eine hohe Inflation. Was machen wir da jetzt? Ich meine, da fällt es mir irgendwo dann an Hausverstand, muss ich ganz ehrlich sein.
Auf der einen Seite, also wenn man es praktisch denkt, ja, auf der anderen Seite würde man ja denken, die Unternehmerherzen müssen jubeln. Juhu, Infrastruktur, es kommen noch mehr Aufträge zu uns. Warum? Ja. Was haben wir jetzt plötzlich für ein Problem damit, diese vielen Anforderungen der Gesellschaft, um sich zu erneuern, für den Schutz des Klimas oder des Planeten, sagen wir mal so, dass man das nicht so wirklich unterschreiben kann von jeder Seite.
Weil wir jetzt eben das Problem haben, dass die Lieferketten noch nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollten. War pandemiebedingt, jetzt auch kriegsbedingt. Und wir haben einen wahnsinnigen Arbeitskräftemangel im Moment. Man findet ja kaum...
Wie kommt das plötzlich eigentlich? Wieso fällt das vom Himmel?
Teilzeit hat sich erhöht. Auch pandemiebedingt, und ja, es ist irgendwie die Demografie natürlich auch entsprechend, und das ist schlagend vom Krankenhaus bis zum Klein- und Mittelbetrieb. Also in allen Branchen haben wir das Problem, dass sie das eben, wenn wir irgendwas bestellen, zum Beispiel Photovoltaik, es sind so viele Menschen bereit, da zu investieren, aber es braucht ewig bis die Handwerker kommen können, weil die eben so ausgelastet sind, weil es eben so wenig auch jetzt sind, dass das alles installiert werden kann.
Kann sich das auch schlagartig wieder ändern? Aber es ist schon ein bisschen plötzlich gekommen, dass wir sagen, es fehlt überall an den Dingen, die wir brauchen, es fehlt an Arbeitskräften. Könnte sich das schlagartig
wieder
ändern?
Ja, wenn wir Maßnahmen setzen. Also wir setzen ja jetzt Maßnahmen, zum Beispiel, dass wir älteren Arbeitnehmern das erleichtern, also steuerlich erleichtern, wieder einzusteigen, weil es gibt viele, die möchten noch arbeiten, aber sie sagen, das zahlt sie jetzt nicht aus, wenn ich da nicht mehr kriege, oder steuerlich zahlt sie das dann nicht aus. Also da gibt es jetzt Maßnahmen, oder bei den Pflegekräften, wir müssen ja schauen, außerhalb Österreichs, also oder der Europäischen Union Pflegekräfte zu bekommen. Also da werden jetzt schon Maßnahmen gesetzt. Also. Aber von nichts wird das nicht gehen. Also ja. Da muss man schon was tun dafür.
Also alle Seiten müssen kräftig anschieben.
Ja,
das ist. Wenn du dir selbst ein Zeugnis ausstellen würdest, verbal, was würdest du sagen? Wie bist du?
Also Zeugnis ausstellen ist ein bisschen großkotzig, sage ich jetzt einmal.
Das ist schwierig, aber sich selbst immer einzuschätzen.
Ich kann mich selber, glaube ich, ganz gut einschätzen. Ich weiß, dass ich sehr belastbar bin. Das ist sicher eine Stärke von mir. Und ja, dass ich Spaß immer an der Arbeit habe, dass ich gerne mit Menschen kommuniziere, dass ich gerne in meinem Wahlkreis unterwegs bin und mehr für die Anliegen, die können nicht so klein oder so groß sein, unsere Bürgerinnen und Bürger einsetze. Das habe ich schon im nationalen Parlament gemacht, und das mache ich jetzt auch, wenn auch ich nicht so oft zu Hause bin, aber die Zeit, wenn ich da bin, schaue ich schon, dass ich auch vor Ort bin.
Du lebst und liebst die Politik.
Ja, das stimmt. Aber du auch, oder?
Ja, wenn man es einmal in sich hat, kriegt man es nicht mehr los.
Ja, genau. Ja.
Also dann danke ich für das Gespräch. Bitte und wie schön. Immer ähnlich mit den Worten, geht's Europa gut, geht's uns allen gut.
Das stimmt.
Pipa Politik. Wer hat die Macht in der EU? Eine Podcast-Reihe von Karin Krammel, Journalistin und Europaabgeordnete von 2004 bis 2009.